heart. And a very warm welcome for our brothers and sisters from the U.S. Really great to have you here. I really think back to my time in Texas at the beginning of this year, and I remember a great time there. And I have to say, to see people come over from the U.S. and see your face is really encouraging to me. Yeah, I mean, you live in a really different world, but you have the same faith like us, and this is great. Ja, liebe Gemeinde, wir wollen heute in den Philipperbrief gucken. Philipper 4 soll der Text sein, der die Predigt hier bestimmen soll. Und vielen Dank schon mal an die Kindergeschichte, dass der erste Vers davon schon fast auswendig gelernt wurde. Das ist sehr gut. Philipper 4, die Verse 4 bis 9 möchte ich zum Anfang mit euch lesen. Könnt ihr gerne mit aufschlagen, weil wir in diesen Text heute häufiger kommen werden. Ich lese ab Vers 4. Freut euch, was auch immer geschieht. Freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Und noch einmal sage ich, freut euch. Seid freundlich im Umgang mit allen Menschen. Ihr wisst ja, dass das Kommen des Herrn nah bevorsteht. Macht euch um nichts Sorgen. Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt euer Anliegen vor ihn. Dann wird der Frieden Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über eure Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren. Euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Und noch etwas, Geschwister, richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge, die wahr und achtenswert, gerecht, rein und unanstößig sind und allgemeine Zustimmung finden. Beschäftigt euch mit dem, was vorbildlich ist und zu Recht gelobt wird. Haltet euch bei allem, was ihr tut, an die Botschaft, die euch verkündet worden ist und die ihr angenommen habt. Lebt so, wie ich es euch gesagt habe und vorgelebt habe. Dann wird der Gott des Friedens mit euch sein. Paulus schreibt diesen Brief an die Philipper. Und die Stadt Philippi, für die es nicht wissen, war damals eine ziemlich relevante Stadt. Die liegt im heutigen Griechenland. Das war wahrscheinlich einer der nördlichsten Punkte, bis zu denen Paulus überhaupt gekommen ist. Und Paulus kannte die Philipper wirklich gut. Warum kannte er die gut? Paulus war selbst in Philippi gewesen, hat diese Gemeinde mitgegründet, hat da sicher mehrere Monate, vielleicht sogar Jahre gelebt. Und es gibt wahrscheinlich kein Buch, zumindest im Neuen Testament auf jeden Fall nicht, wo das Thema Freude eine so große Rolle spielt. Paulus geht auf das Thema Freude immer und immer wieder ein. Wir werden nachher noch ein paar andere Stellen lesen aus dem Philipperbrief. Es ist wirklich sein zentrales Anliegen, dass er sagt, freut euch, liebe Philipper. Und es ist ein bisschen, ja, denkwürdig, dass Paulus so einen Brief schreibt, während er selbst im Gefängnis sitzt. Ich weiß nicht, wie viele Briefe es auf der Welt gibt, wo Leute aus dem Gefängnis andere dazu aufrufen, sich zu freuen. Das ist, glaube ich, was echt denkwürdig. Es ist ein sehr interessanter Ort, um einen Brief über Freude zu schreiben, nicht wahr? Also ich glaube, es gibt schon ganz viele Briefe von Leuten ins Gefängnis rein zu dem Thema. Ja? Aber raus, ich glaube, das ist was Besonderes. Und das werden wir uns genauer angucken. Genau, und das ist dieser erste Vers, der schon gleich ganz deutlich beleuchtet, den Esther auch schon mit den Kindern geübt hat. Ich lese ihn trotzdem nochmal vor. Freut euch, was auch immer geschieht. Freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Und nochmal sage ich euch, freut euch. Und wenn man über Freuen nachdenkt, dann muss ich immer über meinen Schwager nachdenken. Das ist mein Schwager. Und ihr seht, der freut sich öfter. Ja? Aber was ist eigentlich Freude? Was ist eigentlich Freude? Wenn man in Wikipedia reinguckt, was Freude ist, dann sagt Wikipedia, bezeichnet es als einen Gemütszustand, als Reaktion auf eine angenehme Situation oder eine Erinnerung. Und ich glaube, es gibt so Situationen, da ist Freuen ganz leicht. Ja? Ich habe zum Beispiel gerade eine Sache, wenn ich an die denke, dann freue ich mich wirklich sehr. Und das ist, ich darf in der nächsten Zeit eine Dienstreise machen an einen Ort, der elektrisiert mich. Wirklich. Wenn ich darüber nachdenke, dass ich dorthin fahren darf, ne, dann habe ich so richtig Adrenalin. Das ist... Oh. Und zwar darf ich nach Israel fahren. Ich weiß nicht, wer das von euch nachvollziehen kann, aber für mich ist das wirklich, wow, ich darf nach Israel, das ist Wahnsinn. Ich freue mich drauf, das ist eine Vorfreude. Und ja, das wirklich, das ist wie so ein Stromschlag. Ja, das geht durch mich durch. Wobei, ich muss euch ehrlich zugeben, würde mir jemand sagen, Peter, du musst in den nächsten 2 Wochen eine Dienstreise machen nach, keine Ahnung, Berlin, da bin ich öfter, oder Frankfurt. Ich sage, Dienstreise nach Frankfurt, echt, nee, ich will lieber hier sein, schöner Sommer, ich bleib lieber zu Hause. Ja? Aber Israel, da will ich hin. Ja? Und das, glaube ich, passt gut zur Bezeichnung von Wikipedia. Das ist eine positive Reaktion, ne? Ich freue mich auf etwas und genau das treibt mich in dem Moment an. Wenn ich über Freude nachdenke, dann muss ich auch an einen anderen Tag nachdenken. Und zwar an dem Tag, wo ich das erste Mal meine Frau, damals noch nicht meine Freundin, von zu Hause abgeholt habe. Ja, das war so ein Tag, man fährt dahin und man traut sich gar nicht zu klingeln. Und ich habe angerufen und dann kam meine Frau raus und ich sah sie, wie sie mir zum Auto entgegenkommt. Leute, wisst ihr, wie ich mich gefreut habe? Das war Freude. Wow! Das ist genau diese Freude, über die wir hier sprechen. Es war eine angenehme Situation, es war eine Reaktion auf etwas. Aber was ich mich jetzt frage bei der Bibelstelle, kann man sich eigentlich auf Befehl freuen? Paulus sagt denen, freut euch. Freut euch, was auch immer geschieht. Freut euch, geht das? Ich meine, ich habe das in meinem Leben schon häufiger probiert, das durchzusetzen. Und ich weiß nicht, die von euch Kinder haben, die wissen, wobei ich jetzt rede. Wenn man Kinder hat und an Weihnachten gibt es Geschenke. Da gibt es die Situation, man macht sich Gedanken, man kauft ein Geschenk und überreicht das dem Kind. Und das Kind packt aus, guckt, oh, legt zur Seite weiter, guckt, was gibt es noch. Hey, halt, stopp, Moment, du musst dich jetzt erstmal ein bisschen freuen über dieses Geschenk, oder? Aber es ist meistens schwierig, dem Kind das zu vermitteln, dass es sich jetzt wirklich freut, weil, ja, habe ich mich kurz gefreut, weiter. Ja? Es ist nur ein temporärer Gemütszustand, das endet. Jede dieser Freuden sind nur für eine Zeit da. Noch schlimmer ist das ja, wenn man bei seinen Schwiegereltern ist, ja, oder bei den Eltern, und die schenken meinen Kindern was. Ja, und dann dasselbe, so, oh, was hat denn der andere da? Denkt man, komm mal kurz zurück, du musst dich noch ein bisschen freuen für die Eltern. Ja, ist ganz schwierig, ne, zu sagen, Freude, freut euch und jetzt geht's los. Ich möchte mit euch noch ein bisschen weiter über Freude nachdenken und auch, was die Bibel dazu sagt. Die Bibel spricht auch über Freude und ist übrigens ein Begriff, der relativ häufig verwendet wird, wenn man Freude, Freuen und sowas alles nimmt. Über 500 Mal in der Bibel. Ja, über 500 Mal in der Bibel gibt es etwas dazu. Die Stellen werden wir jetzt leider nicht alle lesen können. Aber es zeigt, dass das Thema wichtig ist. Ja, Gott ist es wichtig, dass wir uns freuen. Das ist ein wichtiges Thema für ihn. Und ein erster Schwerpunkt, den ich mit euch setzen möchte, ist, dass Freude eine Eigenschaft Gottes ist. Ja, nicht nur wir Menschen sollen uns freuen und können uns freuen, dürfen uns freuen. Nein, auch Gott selber freut sich. Ja, wir sind also in dieser Eigenschaft ein Stückchen weit auch ein Ebenbild von ihm. Wir lesen in Zephania 3, Vers 17, denn der Herr, dein Gott, ist bei dir, ein starker Heiland. Er wird sich über dich freuen und dir freundlich sein. Er wird dir vergeben in seiner Liebe und wird über dich mit Jauchzen fröhlich sein. Starke Worte, oder? Also, das ist eine Eigenschaft Gottes, sich zu freuen. Der freut sich. Ich weiß nicht genau, wie das so ist. Ja, vielleicht so ähnlich wie bei uns Menschen, aber er tut es. Und wir lesen auch, Lukas 15, 10, ich denke, die Stelle ist bekannter. So sage ich euch, ist Freude vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Ja, in dem Moment, wo jemand sich für ein Leben mit Jesus entscheidet, geht im Himmel eine Party ab. Da freuen die sich. Und das ist erstmal eine wichtige Sache. Es ist also eine Eigenschaft Gottes. Es ist nicht nur etwas, was die Menschen tun, es ist eine Eigenschaft Gottes. Die Bibel sagt auch, der Mensch soll sich freuen. Wir haben es jetzt gerade von Paulus gehört, ich habe aber trotzdem noch mal zwei interessante Verse dazu mitgebracht, die das auch noch mal betonen. Sprüche 17, Vers 22. Ein fröhliches Herz tut dem Leibe wohl, aber ein betrübtes Gemüt lässt das Gebein verdorren. Also auch für uns körperlich ist das wichtig, dass wir uns von Zeit zu Zeit freuen. Ja, das ist wichtig. Wir müssen Adrenalin ausstoßen. Wir sind so gemacht. Wir sind so gemacht, wir sollen uns freuen. Das ist Teil von unserem Leben. Und in Malachi 3, Vers 20 steht echt ein interessanter Vers. Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit und Heil unter ihren Flügeln. Und ihr sollt herausgehen und springen wie die Mastkälber. Was bedeutet das denn bitte? Springen wie die Mastkälber? Hä? Wusste ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich habe mir mal ein paar YouTube-Videos zum Mastkälber angeguckt. Jetzt weiß ich's. Ich hätte am liebsten eins hier abgespielt, habe mich aber nicht getraut. Also, es ist so, Mastkälber sind eigentlich im Stall. Ja, sie werden immer im Stall gehalten. Aber es gibt Zeiten, da lässt man sie raus. Und ihr glaubt nicht, was diese Mastkälber veranstalten, wenn die nach Monaten im Stall rauskommen. Da wird wirklich gesprungen und gejumpt, die fliegen hin, die springen gegeneinander, die können sich echt nicht halten, weil sie sich freuen, endlich mal den Stall verlassen zu haben. Ja? Und genau so eine Freude gibt uns der Schreiber von Malachi hier mit und sagt, genau so sollt ihr euch auch freuen und werdet ihr euch freuen. Wie jemand, der monatelang eingesperrt war und wieder rauskommt. Ja? Also ist nicht nur so ein sondern das ist wirklich Freude. Der Mensch soll sich freuen. Wir lesen auch im Neuen Testament einiges dazu. Und da ist natürlich die eine sehr bekannte Stelle über die Früchte des Geistes in Galater 5, die Verse 22 und 23. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Gegen all dies steht kein Gesetz. Jetzt frage ich euch, ist das ein Zufall, dass die Freude an zweiter Stelle steht? Ich glaube nicht. Ich glaube es nicht. Ich glaube, es ist ganz bewusst so. Und die Liebe, die steht natürlich über allem. Ja, das lesen wir immer wieder in der Bibel. Aber die Freude hat auch einen ganz, ganz wesentlichen, ist eine ganz, ganz wesentliche Frucht des Geistes in unserem Leben. Und darüber will ich mit euch weiter nachdenken, wie es da bei uns aussieht. Johannes 15, Vers 11 lesen wir. Das habe ich euch gesagt, auf dass meine Freude in euch und eure Freude vollkommen werde. Ich glaube, wir können festhalten, die Bibel sagt, wir als Menschen sollen uns freuen. Das ist gewollt und das ist ein klarer Auftrag. Die Frage ist, wie kommen wir dahin, uns zu freuen? Freut euch. Eine andere Stelle, die wir dazu auch noch lesen, in 1. Thessalonicher, die Verse, in Kapitel 5, die Verse 16 bis 18. Seid alle Zeit fröhlich, betet ohne Unterlass und seid dankbar in allen Dingen. Denn das ist der Wille Gottes in Jesus Christus für euch. Und ich frage dich heute, wie geht's dir? Hast du diese Freude? Kannst du sagen, du freust dich so richtig vom Herzen? Die Bibel redet auch über unterschiedliche Gründe, warum wir uns freuen sollen und können. Eine ganz interessante Stelle ist dazu Lukas. Lukas 10. Lukas 10, Vers 17, das ist die Stelle, wo die 72 Jünger von Jesus ausgesandt werden. Und da lesen wir, Die 72 aber kamen zurück voll Freude und sprachen: Herr, auch die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. Er sprach aber zu ihnen: Siehe, ich sah den Satan vom Himmel fallen wie einen Blitz. Seht, ich habe euch Macht gegeben, zu treten auf Schlangen und Skorpione und Macht über alle Gewalt des Feindes. Und nichts wird euch schaden. Doch darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind. Freut euch aber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Das finde ich eine sehr interessante Aussage. Ja? Die Jünger kommen zurück von diesem Einsatz und sagen: Hey Gott, Jesus, wir haben unglaubliche Sachen erlebt. Wahnsinn, wir konnten wirklich Geister austreiben. Wahnsinn, was da passiert ist. Und die freuen sich. Und Jesus sagt: Freut euch nicht darüber, dass euch die Geister untertan sind. Freut euch aber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Interessant, ne? Das ist eine unterschiedliche Art von Freude. Warum sagt Jesus das? Warum sagt er, darüber braucht ihr euch nicht freuen? Ich glaube, es gibt Freude, die gilt für den Moment. Es gibt Freude, die gilt für einzelne Situationen. Und es gibt Freude, so wie Esther das in der Kindergeschichte gesagt hat, die kommt tief aus unserem Herzen. Und die Frage ist, nach was von den beiden Freuden trachten wir eigentlich? Welche dieser Freuden, ja, ist in unserem Leben wirklich präsent? Ist es die Freude für den Moment? Da sagt Jesus: Hey, ihr wisst, diese Freude kommt und diese Freude geht. Aber ich wünsche euch, dass ihr nach dieser Freude trachtet, die tief in eurem Herzen ist. Dass euer Name im Himmel geschrieben ist. Paulus schreibt auch in Philipper 3, Vers 1: Vor allem, liebe Geschwister, freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Ich habe ein super Beispiel dafür gefunden, wie jemand das wirklich geschafft hat und wie jemand wirklich so tickt. Und zwar ist das dieser Spieler. Die Fußballer unter euch werden jetzt, glaube ich, große Augen machen. Der Rest, vielleicht, wer nicht so mit Fußball was zu tun hat, der kann mit dem Guten nicht so richtig viel anfangen. Das ist David Alaba. David Alaba ist ein sehr, sehr guter Fußballer. Wirklich ein sehr, sehr guter. Ja? Und David Alaba hat das letzte Jahr hart trainiert und super gespielt, viele Entbehrungen auf sich genommen und hat es geschafft, mit seiner Mannschaft Real Madrid den Champions League-Titel zu gewinnen. Und ich weiß nicht, ist nicht allen, glaube ich, so bewusst, aber den Titel zu gewinnen, das ist wirklich ein Ritterschlag. Es gibt wahrscheinlich fast nichts Größeres. Das ist mindestens auf einem Level mit einem Weltmeistertitel. Ja? Die Champions League zu gewinnen, das schaffen nur die allerbesten Spieler. In ganz Europa zur besten Mannschaft zu gehören. Und der David Alaba war dabei. Und er war auch eine wichtige Figur und tragender Spieler von dem Verein. Und was macht David Alaba am Finale, als er den Pokal das erste Mal in seinen Händen trägt? Er hat ein T-Shirt an, wo drauf steht: Meine Stärke liegt in Jesus. Ich finde das krass. Der Mann könnte sich doch jetzt über diesen Pokal freuen, oder? Der Pokal, er hat doch jetzt was Wahnsinniges geleistet. Das ist doch jetzt es. Ich meine, die ganze Mannschaft freut sich jetzt doch darüber, dass sie Champions League-Sieger sind. Und was macht David? Der erinnert an die wirkliche, dauerhafte Freude. Das tut der. Der sagt: Hey, ja, der Pokal ist super. Ja, aber meine Stärke, liebe Leute, liegt in Jesus. Und das tut er auf Bildern, wo ihn garantiert mindestens 1, vielleicht 2 Milliarden Menschen sehen. Ich bin begeistert von diesem Mann. Das ist wirklich die Art und Weise zu sagen: Hey, ich freue mich auch für den Moment, für so einen Titel. Aber ich lege auch fest, was meine wirkliche dauerhafte Freude ist. Weil die Freude an dem Champions League-Titel, die wird vergehen. Die Freude an der Stärke Jesu vergeht nicht. Und das wünsche ich uns auch. Das wünsche ich uns, weil wir haben jede Menge Gründe, uns zu freuen, liebe Leute. Ich möchte dir sagen, du hast schon einen Grund, dich zu freuen. Und das ist einfach, dass du existierst, dass du da bist. Weil du bist kein Zufall. Jesus sagt im Wort, dass alles von Gott kommt. Und so ist es. Du kommst auch von Gott. Gott hat dich gemacht. Und du bist ein Teil der Schöpfung. Und das ist kein Zufall, du bist gewollt. Und das ist allein schon Grund genug, zu sagen: Hey, ich kann mich freuen, dass ich einfach existiere. Aber damit nicht genug. Wir glauben auch, dass zusätzlich Gott seinen Sohn, Jesus, auf die Erde gesandt hat, damit er für deine und meine Sünden stirbt. Damit wir eine Hoffnung auf ein ewiges Leben haben. Das ist das, was wir glauben. Und das ist das, worüber wir uns freuen dürfen. Und daran möchte ich euch erinnern. Und liebe Leute, wenn wir das tief in unserem Herzen tragen, dann wird das Freude in uns auslösen. Weil das ist eine Hoffnung, die wir haben. Es gibt aber auch Dinge, die überlagern das. Ja, vielleicht gehörst du zu denen, die heute sagen, oh, ja, stimmt, hatte ich ganz vergessen. Ist gar nicht mehr so relevant in meinem Leben. Irgendwie habe ich mich, ja, das ist so eher so theoretisch für mich. Ist nicht mehr so richtig da. Und Paulus sieht das auch. Und ich glaube, er sieht es auch bei den Philippern. Und deshalb schreibt er das auch genau so. Wenn wir nämlich weiterlesen, in Philippa 4, Vers 6, dann lesen wir, dass er sagt, macht euch um nichts Sorgen. Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt euer Anliegen vor ihn. Ich glaube, Sorgen können ein echter Freudenkiller sein. Sorgen können uns, können uns alle Freude nehmen. Sorgen können uns belasten und dafür sorgen, dass wir an überhaupt nichts anderes mehr denken und auch gar keinen Grund mehr haben, irgendwie Freude zu empfinden. Und ich glaube, die Zeit heute ist dafür wie gemacht. Wir leben quasi in einem Sorgenzeitalter. Gucken wir uns mal an, was gerade alles so passiert. Der Christian Lindner war letzte Woche bei irgendeiner Talkshow und sagt, ich habe große Sorgen, ich mache mir Sorgen. Ich weiß nicht, wie wir genug Gas in Deutschland haben werden. Die Ärzte machen sich Sorgen, weil im Herbst Corona wieder losgehen könnte. Ganz viele Menschen haben Angst, dass es einen dritten Weltkrieg gibt wegen dem Ukraine-Konflikt. Und sehr viele Leute machen sich Sorgen, weil die Preise steigen. Sie machen sich Sorgen, dass sie vielleicht morgen ihren Kredit nicht mehr bezahlen können, den sie auf ihr Haus aufgenommen haben. Und eine andere Gruppe wiederum macht sich Sorgen darüber, dass der Klimawandel dafür sorgt, dass unsere Erde gar nicht mehr bewohnbar ist. Wir leben in einem Zeitalter der Sorgen. Es gibt so viele Sorgen, so viele Dinge, die die Leute umtreiben. Und wenn ihr eine Zeitung aufschlagt, dann ist das eigentlich mittlerweile ein reiner Sorgenkatalog. Ja? Eine Sorge nach der nächsten und wie die Leute damit der Meinung sind, wie man damit umgehen sollte. Und wisst ihr was? Wir als Christen können in der Situation ganz entspannt sein. Und ich nenne euch zwei Gründe dafür. Die erste ist, die Bibel hat angekündigt, dass genau solche Situationen kommen werden. Lest euch mal Matthäus 24, Matthäus 25 durch. Ja, die Ölbergrede von Jesus, wo er sagt, hey, es werden Krankheiten kommen, es werden Kriege kommen. Genau die Dinge, die hier angekündigt sind. Es wird Angst um euch sein. Ja, die sind angekündigt. Die Bibel hat das genau angekündigt, dass solche Situationen, wie sie jetzt da sind, kommen werden. Und Paulus ruft uns dazu auf und sagt, macht euch keine Sorgen. Viele der Sorgen sind natürlich schon so, dass sie irgendwie was mit uns machen. Aber können wir sie ändern? Können wir etwas daran ändern? Ich glaube nicht. Wir sind sowieso abhängig und ausgeliefert. Aber wir haben eine echte Hoffnung. Und das ist, dass wir das Ganze bei Jesus abgeben können. Wir können beten und sagen, Herr, du siehst die Situation. Wir bitten dich, nimm du das in deine Hand. Und wir haben diese Hoffnung, dass er derjenige ist, der eingreift. Wir müssen uns keine Sorgen machen. Wenn du dir heute Sorgen machst, wenn irgendetwas in deinem Leben ist, wo du sagst, hey, ich weiß nicht, wie das weitergehen soll, dann möchte ich dir zurufen, mit dem Gebet hast du eine echte Waffe dagegen. Du kannst es abgeben. Und wir beten, glaube ich, oft, ich jedenfalls viel zu selten und es hat nur einen einzigen Grund. Das muss ich hier echt bekennen. Und das ist Stolz. Ich bin der Meinung, ich kann in meinem Leben die Dinge selbst in den Griff kriegen. Ich habe auch den Anspruch, ich will ja eigentlich alles unter Kontrolle haben, oder? Aber ich schaffe das nicht. Diese Dinge habe ich nicht im Griff, liebe Leute. Und deshalb mache ich euch Mut. Nutzt diese Waffe. Setzt sie ein. Ich habe mir eine Gewohnheit zugelegt und das ist, wenn ich irgendwie eine längere Autofahrt habe, dass wenn ich zu Hause losfahre, mache ich eins als erstes, das kann man wirklich lernen, ich danke für mein Auto. Ja, ich danke für mein Auto. Ich sage das auch meiner Familie, die ist schon total genervt, weil ich denen immer wieder sage, hey, wir haben so ein tolles Auto. Und dann danke ich auch Gott für mein Auto. Und das ist ein Beginn von einem Gebet. Ja, und ich bete für Dinge und ich merke, beten macht dankbar, liebe Leute. Das ist so. Ja, weil man sich bewusst wird, in welcher Stellung wir eigentlich sind. Und diese Dankbarkeit, die nehme ich dann mit auf die Reise, wohin auch ich gehe. Ich mache euch Mut, das auch so zu tun. Sucht euch Punkte in eurem Leben, wo ihr betet, wo ihr ja, vor Gott kommt und diese Dinge abgibt. Was passiert dann? Wir lesen weiter, Philipper 4, Vers 7. Dann wird der Friede Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über eure Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren. Euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Dieser Friede Gottes ist uns versprochen, wenn wir das tun, wenn wir die Sorgen abgeben. Ich mache euch Mut, das zu tun. Und ich kann auch von euch wirklich sagen, dass ich das schon sehr oft in meinem Leben erlebt habe. Und der Friede Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, ja, das überliest man so, ne? Aber es ist ein toller Gedanke. Weil, was machen die Menschen eigentlich, wenn sie sich Sorgen machen? Was tun die Leute heute, wenn sie sich Sorgen machen wegen dem Ukraine-Krieg? Ich sehe es im Internet. Man klickt die Sachen an, man informiert sich, man will wissen, was ist der Hintergrund? Ist das wirklich so schlimm? Was passiert da? Wann hört das auf? Ja? Man informiert sich über dieses Thema. Ja? Man versucht es zu verstehen. Paulus sagt, der Frieden Gottes ist etwas, der weit über alles Verstehen hinausreicht. Ja? Weil egal, wie wir uns informieren, wie intensiv wir uns informieren, wir werden es nicht verstehen. Wir werden die Zusammenhänge nicht verstehen. Der Friede Gottes ist da anders. Der reicht darüber hinaus. In meiner Firma, als ich da angefangen habe, habe ich mir immer gedacht, ah, wie ist das eigentlich? Werden wir genug Aufträge haben? Oder wie gut geht es der Firma eigentlich? Wie läuft's? Es wäre doch echt mal gut, wenn ich mal Einblick habe da drin, was so in dieser Firma passiert überall. Und dann hätte ich bestimmt ein viel besseres Gefühl, weil ich sagen kann, yo, ne? Ich sehe jetzt, ich verstehe, warum diese Firma gut läuft und wir kriegen unsere Aufträge und ich kann zuversichtlich sein. Über die Jahre habe ich viel mehr Einsicht bekommen, ja, und viel mehr verstanden von dem, wie diese Firma funktioniert. Ich muss euch leider sagen, die Zuversicht ist eher gewichen als größer geworden. Ja. Das Verstehen macht uns nicht optimistischer. Aber der Friede Gottes, der reicht über dieses Verstehen hinaus. Wir lesen weiter. Ups, zurück muss ich einmal, entschuldigt bitte. Ein weiterer Punkt in Philipper 4, Vers 8. Und noch etwas, Geschwister. Richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge, die wahr und achtenswert sind, gerecht, rein und unanstößig sind und allgemeine Zustimmung verdienen. Beschäftigt euch mit dem, was vorbildlich ist und zu Recht gelobt wird. Wir können doch etwas beeinflussen. Und das ist, womit wir uns beschäftigen. Welches Gedankengut lassen wir an uns ran? Beschäftigen wir uns die ganze Zeit mit diesen Sorgen? Lassen wir die in unserem Kopf drehen? Wenn wir das tun, dann werden sie uns auch bestimmen. Womit du dich beschäftigst, das wird dich bestimmen. Sei dir dessen bewusst. Guckst du jede Menge Serien, wird das dein Leben verändern. Guckst du jede Menge Nachrichten und klickst immer die ganzen, diese Nachrichten Webseiten durch oder wo auch immer, dann wird das dann dich bestimmen. Diese Sorgen werden dich bestimmen. Du kannst darüber entscheiden, was dich beeinflusst, indem du darüber entscheidest, womit du dich beschäftigst. Und ich frage dich, worauf richtest du dich aus? Ich möchte dir Mut machen, dich auf das Richtige auszurichten. Und das ist in vielen Fällen Gottes Wort. Ja, wenn wir uns damit beschäftigen, wenn wir das lesen, da können wir die richtige Ausrichtung bekommen. Und der letzte Vers, Philipper 4, Vers 9. Haltet euch bei allem, was ihr tut, an die Botschaft, die euch verkündet worden ist und die ihr angenommen habt. Lebt so, wie ich es euch gesagt und vorgelebt habe. Dann wird der Gott des Friedens mit euch sein, liebe Leute. Die Botschaft, die soll präsent in unserem Leben sein. Wir müssen uns immer wieder daran erinnern. Sonst wird sie von ganz vielen Dingen überladen. Es gibt heute so viele gute, wichtige Dinge in unserem Leben. Ja? Wenn ich am Samstagmorgen aufstehe und denke, was könnte man an diesem Samstag alles machen, dann sind da unfassbar viele Dinge. Es gibt wahnsinnig vieles, was gut ist. Ich könnte mich um meinen Garten kümmern, ich könnte mich jetzt mit meinen Kindern beschäftigen, ich könnte in der Gemeinde was tun, ich könnte Sport treiben, ich könnte... Oh, es gibt so viele Dinge, die gut sind. Aber wisst ihr, was gut ist am Samstagmorgen? Das ist, die Bibel aufzuschlagen. Das ist gut. Und das ist, sich auf diese Botschaft neu zu beziehen und die in unserem Leben wieder präsent werden zu lassen. Wenn wir das nicht machen, wird eins garantiert passieren. Darüber gebe ich euch Brief und Siegel. Andere Dinge werden das Ganze überladen und werden die Freude, diese tiefe Freude in deinem Herzen versinken lassen. Und ich mache euch Mut, probiert es aus. Lass diese Botschaft regelmäßig in dein Herz und beschäftige dich damit. Du wirst diese Freude mitnehmen. Abschließend möchte ich euch mit dem, womit wir angefangen haben. Freut euch. Freut euch und denkt daran, worüber wir wirklich Grund haben, uns zu freuen. Und diese Freude kommt aus dem Inneren. Und sie ist absolut unabhängig von den Umständen, liebe Leute. Es ist nicht wichtig, was um euch herum passiert, ob es gut läuft oder nicht so gut läuft. Und nehmt euch ein Beispiel an Paulus. Ich meine, der Mann sitzt im Gefängnis. Ja? Der muss befürchten, dass er umgebracht wird. Ja? Ich wette mit euch, die Versorgung im Gefängnis war sehr überschaubar, vielleicht sogar gar nicht da. Der hat garantiert gefroren. Er musste wirklich leiden. Und er sagt zu uns, freut euch. Abermals sage ich euch, freut euch. Amen.